NDR Info. Echo des Tages.
Heute im Studio Annette Wieners. Guten Abend. Trauer in Istanbul nach dem Anschlag auf einen Club in der vergangenen Nacht. Wir berichten über den Stand der Dinge und über die Reaktionen auf den mutmaßlichen Terroranschlag. Außerdem fassen wir zusammen, wie Silvester in Hamburg und Köln verlaufen ist. Nach den Vorfällen vor einem Jahr gab es ja diesmal scharfe Sicherheitsvorkehrungen und es wurde konsequent durchgegriffen. Die Polizei hat Bilanz gezogen, wir werten das aus. Und am Ende der Sendung gibt's Sport, auch mit dem traditionsreichen Neujahrsspringen. Zuerst aber nach Istanbul. Noch vor Mitternacht unserer Zeit, kurz nach 1 Uhr Ortszeit in Istanbul, hat ein Attentäter in einem bekannten Nachtclub um sich geschossen. Er hat 39 Menschen getötet, 65 verletzt und er ist noch immer auf der Flucht. Für die türkische Regierung handelt es sich um einen Terroranschlag. Die Hintergründe sind noch unklar. Dass das Attentat aber den Club Reyna getroffen hat, das war wohl kein Zufall, denn hier drängten sich die Menschen dicht an dicht. 600 Einheimische und Ausländer. Michael Lehmann berichtet.
1.15 Uhr heute früh. Das neue Jahr ist noch jung in Istanbul, als sich viele der Besucher im Nobelclub Reyna nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Vermutlich ein Einzeltäter dringt bewaffnet in den Club ein. Er soll vor seiner Flucht etwa 7 Minuten lang insgesamt 70 Schüsse abgegeben haben. 39 Menschen sterben. Viele Ausländer sind unter den Opfern. Menschen aus Saudi-Arabien und Libyen zum Beispiel. Die Identifizierung der Getöteten dauert noch an. Nur in einem Punkt ist sich der türkische Ministerpräsident Yildirim heute Nachmittag in seiner Stellungnahme sicher. Terrorismus wird uns nicht einschüchtern. Er kann unsere Einheit, Solidarität und Integrität nicht brechen. Auch kann er uns keine Angst machen. Im Gegenteil, er soll sich vor uns fürchten. Nach dem mutmaßlichen Täter wird seit der Nacht mit einem Großaufgebot an Ermittlern gesucht. Bisher vergeblich. Von offizieller türkischer Seite gab es heute den ganzen Tag über kaum Reaktionen. Ein Zeichen, dass auch die Regierung in Ankara mehr als bei anderen Anschlägen im Dunkeln tappt. Dann der Ministerpräsident heute Nachmittag.
Terror bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terror bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz.
Terrorismus wird uns nicht einschüchtern. Er kann unsere Einheit, Solidarität und Integrität nicht brechen. Auch kann er uns keine Angst machen. Im Gegenteil, er soll sich vor uns fürchten. Diesen Beschwichtigungen wird ein großer Teil der türkischen Bevölkerung nicht folgen können. Denn gerade in Istanbul waren in der Silvesternacht viele tausend Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Metropole vor Terrorattacken zu schützen. Der Angriff auf einen Nobelclub mit internationaler Ausrichtung zeigt, für die Türkei hat ein weiteres gefährliches Jahr begonnen. Die Zeitung Hürriyet berichtet von 8 mutmaßlichen Kämpfern der Terrormiliz IS, die in der Silvesternacht in Ankara festgenommen wurden. Ähnliche Festnahmen gab es in den letzten Monaten immer wieder. Zu den neuesten gestern gab es heute von der türkischen Regierung ebenfalls keinen Kommentar.
Köln stand schon seit Tagen international im Blickpunkt wegen der Silvesternacht. Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen im vergangenen Jahr waren Journalisten aus aller Welt angereist, um zu beobachten, wie Köln diesmal mit der Situation fertig würde. Die Polizei hatte ein umfassendes Konzept ausgearbeitet und wollte den Leuten das Feiern rund um den Kölner Dom und den Hauptbahnhof nicht vermiesen, gleichzeitig aber Straftaten unmöglich machen. Das Ergebnis sorgt wieder für Diskussionen. Die Polizei sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, sie sei rassistisch vorgegangen und verteidigt sich. Markus Schmitz fasst zusammen.
Die Polizei ist mit dem Einsatz in der Nacht zufrieden. Sie hat nach eigenen Angaben mehrere hundert junge Männer arabischer Abstammung, viele mit Flüchtlingsstatus, am Kölner Hauptbahnhof und den im rechtsrheinischen gelegenen Bahnhof Deutz festgesetzt und kontrolliert. Die jungen Männer, die vorwiegend aus Nordafrika stammen sollen, hatten Zivilpolizisten schon bei der Anreise in Zügen entdeckt. In Köln an den Bahnhöfen stellten sich die Männer dann in vielen Gruppen zusammen, sagt Kölns Polizeipräsident Jürgen Mattis.
Nach polizeilicher Einschätzung und Wahrnehmung sind diese Personen auch in einer Grundaggressivität auch in diesen Gruppen aufgetreten, weshalb dann hier nach entsprechender Platzverweisung durch die Bundespolizei das Polizeipräsidium Köln umfassende Identitätsfeststellungen bei Personen vorgenommen hat. Insgesamt wurden 650 Personenüberprüfungen vorgenommen.
Während des Einsatzes, noch in der Nacht, gab es in den sozialen Netzwerken heftige Kritik gegen die Polizei. Ihr wurde rassistisches Verhalten vorgeworfen. Man habe alle jungen Männer mit ausländischem Aussehen unter Generalverdacht gestellt. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mattis sagte heute das dazu.
Ich weise die negative Kritik, die damit verbunden ist, zurück. Es ging hier eindeutig darum, konsequent zu verhindern, dass es noch einmal zu vergleichbaren Ereignissen kam wie im vergangenen Jahr. Und eins haben mir die Einsatzkräfte mitgeteilt, dass ein ganz großer und überwiegender Teil dieser Personengruppe, die hier überprüft wurde, von der Qualität her so war, dass in der Tat mit drohenden Straftaten zu rechnen war.
Die meisten der jungen Männer sind am Abend und in der Nacht dann auch tatsächlich auf Drängen der Polizei wieder aus Köln weggefahren. Die anderen Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt hätten ebenso gut funktioniert, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Vor allem die böllerfreie Zone rund um den Dom hat den Besuchern sehr gut gefallen. Auch die Lichtinstallation eines Berliner Künstlers, der die Plätze und Gebäudefassaden illuminierte, hätte die Menschen fasziniert. Klar ist aber auch, dass diese Vorkehrungen beim kommenden Silvesterfest wieder eingerichtet werden müssen. Das bezieht sich natürlich auch auf den Polizeieinsatz, sagt NRW-Innenminister Ralf Jäger.
Das Wichtigste ist ja, dass die Menschen sich nicht das Feiern verderben lassen. Es wäre verdorben, wenn keine Sicherheit da wäre. Und deshalb werden wir auch nach einer solchen Nacht wie heute auch für zukünftige Ereignisse analysieren müssen, welchen Kräftebedarf braucht die Polizei bei großen Menschenansammlungen. Scheinbar leben wir in einer Zeit, wo solches Feiern, das eigentlich natürlich friedlich sein sollte, manche ausnutzen.
Denn es ist gut möglich, dass sich beim nächsten Jahreswechsel wieder mehrere hundert junge, aggressive Männer auf den Weg nach Köln machen.
Auch in Hamburg hatte man die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Es war viel Polizei unterwegs, denn auch in Hamburg waren im vergangenen Jahr viele Frauen bedrängt und belästigt worden. In diesem Jahr griffen die Beamten konsequent durch und nicht jeder, der auf der Reeperbahn unterwegs war, fand das gut. Aber aus Sicht der Polizei war auch in Hamburg der Einsatz erfolgreich. Helene Buchholz berichtet.
45.000 Feiernde auf dem Kiez, 10.000 an den Landungsbrücken und rund 4.000 Besucher auf dem Jungfernstieg in der Silvesternacht. Das sind die Zahlen der Polizei Hamburg am Neujahrstag. Nach ihren Angaben habe nur ihr überarbeitetes Sicherheitskonzept ein ähnliches Szenario wie im vergangenen Jahr verhindert. Polizeipressesprecher Timo Zill.
Für die Polizei Hamburg war das eine sehr intensive Silvesternacht, das muss man ganz klar sagen. 100 Strafanzeigen sind insgesamt geschrieben worden in dem Bereich der Innenstadt. 132 Personen haben einen Platzverweis erhalten, 40 Personen sind in Gewahrsam oder festgenommen worden. Insgesamt kann man sagen, dass die polizeiliche Konzeption aufgegangen ist. Die polizeilichen Maßnahmen haben gegriffen. Sie waren aber auch erforderlich.
Vor allem viele Polizeiwagen und Beamte in gelben Warnwesten waren in der vergangenen Nacht an den Hotspots in Hamburg zu sehen. Die Große Freiheit war sogar an beiden Eingängen mit Polizeiketten abgesperrt. Besucher wurden kontrolliert, viele gar nicht erst hereingelassen.
Wir hatten überwiegend natürlich sehr klassische alkoholbedingte Delikte wie Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Taschendiebstähle hat es gegeben. Wenn wir auf den Bereich der sexualisierten Gewalt gucken, dann kann man ganz klar sagen, dieses Phänomen wie im Vorjahr konnten wir dieses Jahr auch durch die polizeilichen Maßnahmen verhindern. Wir haben nach derzeitigem Stand 14 Strafanzeigen aufgenommen wegen Beleidigung auf sexueller Basis. Da sind 10 Tatverdächtige ermittelt worden.
Clubbetreiber Kemal Kurum beschwert sich, das Sicherheitskonzept sei geschäftsschädigend.
Es ist ein bisschen übertrieben, ja, diese Sicherheit. Und warum sie die Gäste nicht reinlassen, verstehe ich einfach nicht. Und die Läden sind nicht mal halb voll. Und wir warten auf die Gäste. Wir haben höhere Kosten heute Abend.
Und auch die Besucher waren zumindest überrascht.
Komisch, weil es so leer ist. Es ist so ein bisschen zu sicher. Also die Leute sind so ein bisschen eingeschränkt, glaube ich. Und weil so viel Polizeipräsenz ist, haben sie vielleicht auch ein bisschen Angst.
Am Anfang hatte man schon ein bisschen mulmiges Gefühl, so, weil man gedacht hat, ist es jetzt sicher herzukommen, wird es nicht zu voll oder fangen die dann Leute dann wieder an zu pöbeln? Seit wir hier sind, ist es eher so sehr leer. Also das hätte man wirklich nicht erwartet und dass man jetzt auch nicht mehr hier reinkommt und so.
Finde ich gut, ja, weil Hamburg ja ein berüchtigtes Pflaster ist.
Der Geschäftsführer der Großen Freiheit, Benjamin Steinicke, dagegen war zufrieden mit dem Großaufgebot der Polizei.
Also es kann auf jeden Fall noch mehr rein. Ich glaube, das wird jeder Clubbesitzer zu jedem Zeitpunkt sagen. Das Sicherheitskonzept finde ich bislang erstmal soweit stimmig. Es gibt, was den Durchlass angeht, vielleicht hier und da ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber im letzten Jahr haben Clubbetreiber auch geklagt, dass zu wenig Präsenz da war, dass nichts gemacht wurde.
Auch wenn sich Reeperbahn und Jungfernstieg schon vor 1 Uhr nachts wie 8 Uhr morgens anfühlten, weil kaum noch Menschen da waren und die ersten Aufräumarbeiten begannen, ist der große Schock vom vergangenen Jahr zumindest ausgeblieben.
Die UNO hat einen neuen Generalsekretär. Antonio Guterres hat mit dem Jahreswechsel das Amt von seinem Vorgänger Ban Ki-moon übernommen. Und damit fiel es auch ihm zu, die Neujahrsbotschaft der UNO auszusenden. Guterres will 2017 zum Jahr des Friedens machen, hat er gesagt. Und er ist von seinem bisherigen Lebenslauf her kein Mann, der leichtfertig daherredet. Georg Schwarte stellt den neuen UN-Generalsekretär vor.
Pragmatischer Utopist. So haben sie den portugiesischen Sozialisten, gelernten Elektroingenieur, Berufspolitiker und Menschenfreund Antonio Guterres einmal genannt. Und dieser 67 Jahre alte Guterres, ein rhetorisch beschlagener Vollprofi, auf dem allzu glatten internationalen Parkett, weiß stets sehr genau, was die Welt, die ihn jetzt als Generalsekretär wählen soll, gerne hört. Entsprechend fiel bei seiner Bewerbung hier in New York auch die Beschreibung aus, wie er die Rolle eines UN-Generalsekretärs interpretieren will.
Acting with humility.
Mit Demut auftreten, ohne Arroganz, ohne irgendwem Lektionen zu erteilen, aber als Vermittler, als Katalysator agieren, als ehrlicher Makler und Brückenbauer und als Stimme für den Frieden. Niemand mochte da widersprechen. Die 193 Nationen schienen beeindruckt Antonio Guterres. 10 Jahre war er UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Er kennt die UN und die UN kennt ihn. Er hat das Elend gesehen und erlebt, darunter gelitten, hilflos zu sein, angewiesen auf eine Politik, die, so sagt er, am Ende die Lösung für jede humanitäre Katastrophe finden müsse. Ich hatte die Chance, den Ärmsten der Armen zu dienen, ein Privileg, aber auch ein furchtbarer Frust, weil es keine Lösung für das Leid der Flüchtlinge gab. Die muss stets die Politik liefern. Über 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Ein künftiger UN-Generalsekretär, der 10 Jahre an vorderster Front diesen Menschen helfen wollte. Guterres selbst fand und findet, der beste Job, die Ursachen allen menschlichen Leids zu bekämpfen, sei der Job als UN-Generalsekretär. Menschenrechtler jubeln schon jetzt. Dieser Guterres, sagt Simon Adams von der Organisation Responsibility to Protect, eine fantastische Lösung für die Welt und die Menschenrechte. Er hat keine Angst, sich den Mächtigen entgegenzustellen, eine eher seltene Qualität für einen UN-Generalsekretär. Als junger Mann hat er in der katholischen Studentenbewegung damals in den Slums von Lissabon helfen und Demut gelernt. Als UN-Generalsekretär will er nach eigenen Worten den Populisten und Rassisten dieser Welt jetzt diese Demut lehren.
Confront and defeat.
Politischen Populismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und radikalen Extremismus benennen und besiegen. Dafür habe ich mein Leben lang gestanden. Er war Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, hat als UN-Flüchtlingskommissar Unternehmen wie Microsoft und Nike als Großspender eingeworben. Ab dem 1. Januar muss der Mann, der privat gern Opern hört, jetzt liefern. Aber eines hat er der Weltgemeinschaft auch mit auf den Weg gegeben. Der UN-Generalsekretär sei ja vieles, aber nicht der Oberbefehlshaber der Vereinten Nationen. Alle UN-Gremien müssen künftig besser kooperieren als bisher. Der sich zuletzt stets selbst blockierende Sicherheitsrat wird auch das mit Interesse gehört haben.
Alle 6 Monate wechselt die Präsidentschaft für den Rat der Europäischen Union. Und ab heute ist Malta an der Reihe. Wenn es Probleme zwischen den Ländern gibt, muss Malta nun versuchen, alle zu einer Einigung zu führen. Und eines der wichtigsten Themen wird dabei wohl der Streit um die Verteilung der Flüchtlinge sein. Karin Bensch aus Brüssel über die neue Ratspräsidentschaft.
Malta, eine Urlaubsinsel im Mittelmeer. Auf das kleinste EU-Land kommt eine große Vermittlerrolle zu. Denn Malta hat für das erste Halbjahr 2017 die Ratspräsidentschaft inne und damit den Hut auf in der Europäischen Union. Wichtigstes Thema der maltesischen Ratspräsidentschaft wird wohl die Flüchtlingsfrage. Die Malteser werden versuchen, einen Kompromiss zu finden beim geplanten gemeinsamen europäischen Asylsystem. Damit verbunden ist die umstrittene Frage, wie Flüchtlinge künftig innerhalb der Europäischen Union gerechter verteilt werden könnten. Viele ost- und mitteleuropäische Staaten sperren sich gegen eine verbindliche Aufnahme. Deutschland, Italien, Griechenland und andere sind dafür, dass bei einem starken Andrang jeder EU-Staat eine gewisse Zahl von Flüchtlingen aufnehmen muss. Auch Malta sieht das so, aus eigenem Interesse, denn die kleine Mittelmeerinsel liegt zwischen Italien und Libyen und damit auf der Flüchtlingsroute. Ein weiterer Schwerpunkt der maltesischen Ratspräsidentschaft wird der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sein. Die britische Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, bis Ende März den offiziellen Scheidungsbrief in Brüssel einzureichen. Danach sollen die Austrittsverhandlungen starten. Vielleicht eine Ironie des Schicksals. Malta ist eine ehemalige britische Kolonie. Auf der Insel gilt sogar noch Linksverkehr. Der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat gibt sich kämpferisch. Man solle sich auf harte Verhandlungen gefasst machen, wie einst mit Griechenland. In Zeiten der Krise, des Erstarkens von Rechtspopulisten und EU-Skeptikern nicht unwichtig, der maltesische Premierminister ist ein Befürworter der Europäischen Union. Malta hat sich seit seinem EU-Beitritt vor 12 Jahren gut positioniert. Der Tourismus, der Finanzsektor und die Spieleindustrie boomen. Malta ist das einzige südliche EU-Land, das die Finanzkrise gut überstanden hat. Auf der Mittelmeerinsel gibt es wenig Arbeitslosigkeit und ein hohes Wirtschaftswachstum.
Streit um den Umgang mit Flüchtlingen oder um den Austritt Großbritanniens aus dem Verbund oder wegen der Terrorgefahr. Die Europäische Union steht vor entscheidenden Monaten. Es kommt dabei natürlich nicht nur auf eine gelungene Ratspräsidentschaft Maltas an, sondern auf den Willen sämtlicher Staaten in der Union, einen gemeinsamen Weg zu finden und festzulegen, was aus Europa wird. 2017 könnte für lange Zeit die entscheidenden Weichen stellen. Kai Küstner kommentiert.
Das Jahr 2017 sollte eigentlich ein Jubeljahr werden. Schließlich feiert die Europäische Union sozusagen Geburtstag. Vor 60 Jahren wurde in Rom von damals 6 Staaten die Grundlage dafür gelegt, dass es heute die EU gibt. Doch zu feiern gibt es derzeit wenig und auch keine Garantie dafür, dass Europa das neue Jahr politisch überlebt. Sollte die rechtsextreme Marine Le Pen tatsächlich im Mai Frankreichs Präsidentin werden, wäre es mit einem der erfolgreichsten Friedensprojekte in der Geschichte der Menschheit wohl vorbei. Schon im Verlauf des Jahres 2015 blickte Europa ein ums andere Mal in den Abgrund. Dafür sorgten Griechenland und Flüchtlingskrise sowie die blutigen Terrorangriffe von Paris. Dann kam 2016. Der Terror suchte Brüssel, Nizza, Istanbul und auch Deutschland heim. Und dann erlebte Europa mit dem Brexit-Referendum in Großbritannien und der Trump-Wahl in den USA 2 politische Erdbeben, bei denen das ganze Ausmaß der Zerstörung noch gar nicht wirklich absehbar ist. Heftiger jedenfalls hat selten zuvor ein Jahr in der jüngeren Geschichte den Hammer geschwungen und Gewissheiten zertrümmert. Wenn einer wie Trump US-Präsident werden kann, an was soll man dann überhaupt noch glauben? Noch nie war Glaskugellesen für die EU so schwierig. Zu Beginn des Jahres 2017 weiß Europa nicht, ob der Flüchtlingspakt mit der Türkei die nächsten 12 Monate übersteht. Es weiß nicht, ob sich in Syrien, wo es ohnmächtig zum Zuschauen verdammt ist, das Morden an der Zivilbevölkerung wird stoppen lassen. Es weiß nicht, ob die italienischen Banken nicht doch den Euro in den Abgrund ziehen. Nur eins ist gewiss, es wird genügend Kräfte geben, die versuchen werden, die EU in ihre Einzelteile zu zerlegen. Die rechten Populisten gehören dazu, die sich der mindestens moralischen Unterstützung aus dem Kreml in Moskau sicher sein können. Bekommen sie die aber auch aus dem Weißen Haus, wird es schwer für Europa. Dass sich am Ende also selbst helfen und eins ganz schnell erkennen muss. Das Bedrohungsgefühl in weiten Teilen der Bevölkerung, dies wie jenseits des Atlantiks, scheint derzeit so groß zu sein, dass dies für die EU selbst zur Bedrohung wird. Egal, ob es sich um soziale Abstiegsängste handelt, die Furcht vor Terror oder die, den Arbeitsplatz eines Tages an einen Roboter zu verlieren, es profitieren davon Trump, AfD und Co. Also all jene, die den verzagten Versprechen deren vermeintlich falschen Film anhalten und ihnen die Kontrolle zurückgeben zu können. Eine gefährliche Illusion. Doch die EU täte gut daran, diese Ängste trotzdem ernst zu nehmen und unter Beweis zu stellen, dass sie die einzig wirkliche Hoffnung für die Menschen in Europa ist. Denn wer wollte bezweifeln, dass sich die großen Zukunftsfragen, Terrorbekämpfung, Klimawandel, Einwanderung, Datenschutz anders lösen lassen als europäisch. Zum anderen aber muss sich die EU daran machen, die Folgen der Globalisierung abzumildern, wo das nötig ist. Eine Diskussion über ein Grundeinkommen etwa muss zumindest mal geführt werden. Die EU hat es also selber in der Hand. Sie kann Schicksalsergeben in ihr Schicksalsjahr gehen. Oder sie kann kämpfen. Zerbricht sie aber, dann werden die auf sich gestellten Nationalstaaten der globalen Konkurrenz von China, Indien und Co. bald schutzlos und chancenlos ausgeliefert sein. All jene, die jetzt auf ein schnelles Ableben der EU hoffen, werden sie sich dann zurückwünschen.
2017 wird für die Europäische Union möglicherweise zum Schicksalsjahr. Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages für WDR 5 und NDR Info. Im Vatikan steht eine Neuerung an. Eine Frau übernimmt die Leitung der vatikanischen Museen und der Kunstschätze darin. Sie heißt Barbara Jatta und war bisher die Vizedirektorin der Museen. Das macht es etwas einfacher, den neuen Posten mit ihr zu besetzen, denn ihre Ernennung bricht mit der jahrhundertealten Tradition, Männer zum Chef zu machen. Tassilo Forchheimer berichtet aus Rom.
Harmonischer hätte der Übergang kaum sein können. Seit Juli war Barbara Jatta Vizedirektorin der Vatikanischen Museen und engste Mitarbeiterin ihres Vorgängers. Die 54-Jährige kennt sich aus hinter den Mauern des Vatikans. Vor dem Wechsel in die Direktion der Museen hatte sie bereits 2 Jahrzehnte in der Apostolischen Bibliothek gearbeitet. Studium an der römischen Sapienza, dazu Aufenthalte in vielen Museen im englischsprachigen Ausland. Eine Top-Qualifikation. Dementsprechend unpassend ist die Frage, wie es sich anfühlt, nach 500 Jahren Museumsgeschichte die erste Frau auf dem Direktorensessel zu sein.
Allora io mi considero una professionista, quindi non a prescindere dalla così dal fatto di essere donna o uomo.
Ich betrachte mich als Profi, unabhängig von der Frage des Geschlechts. Für mich war es eine Überraschung, dass Sie mein berufliches Profil für diese Rolle ausgesucht haben. Das freut mich sehr, aber nicht, weil ich eine Frau bin. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass das für die Medien und das große Publikum als große Veränderung erscheint. Es ist sicherlich auch ein Zeichen für Veränderung. Für mich persönlich ist es aber eine Ehre. Nun hat Jatta eine Riesenverantwortung übernommen. Mehr als 6 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die Vatikanischen Museen. Für den Kirchenstaat sind sie eine wichtige Einnahmequelle. Fast 40 Millionen Euro werden hier jedes Jahr erwirtschaftet. Die wertvolle Sammlung besteht aus 200.000 Stücken. Ein nicht zu unterschätzendes kulturelles Erbe der Menschheit, das bewahrt werden muss. Am allerwichtigsten in ihrem Job sei deshalb ohne Zweifel die Erhaltung, aber auch wie wir die Dinge präsentieren und wie sie von den Besuchern wahrgenommen werden. Ich will keine krankhafte Ekstase durch kulturelle Reizüberflutung heraufbeschwören, aber die Besucher sollen schon das Privileg spüren, einen magischen Ort der Kunst und des Glaubens zu betreten. Weshalb es sich in einem Haus wie diesem verbietet, alles verändern zu wollen. Allerdings gibt es auch in den Vatikanischen Museen Probleme, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel die Frage, wohin mit den vielen Besuchern? Unter Jattas Vorgänger Antonio Paolucci ist das Besuchsaufkommen um 40% gestiegen.
Non c'è dubbio che ci sarà una continuità su tanti aspetti della direzione Paolucci perché lui ha molto ben fatto.
Ohne Zweifel wird es Kontinuität geben über die Ära Paolucci hinaus. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Worum ich mich in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich besonders intensiv kümmern werde, ist die bessere Lenkung der großen Besucherströme. Deshalb wollen wir unterschiedliche Wege durchs Museum anbieten, unterstützt durch didaktische Angebote und das Internet. Wir haben eigentlich sehr viel Platz im Museum und trotzdem drängen sich die Menschen im Moment auf einem einzigen Weg, der wunderschön ist, aber immer derselbe für alle.
Die Queen ist krank. Seit mehr als einer Woche soll sie an einer schweren Erkältung leiden. Keine Lappalie für eine 90-Jährige. Und so konnte die Queen sowohl Weihnachten nicht zum Gottesdienst erscheinen, als auch heute nicht am Neujahrsgottesdienst teilnehmen. Die Briten machen sich große Sorgen, auch wenn der Buckingham Palace versucht, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Thomas Spickhofen mit Einzelheiten.
Es sei wirklich sehr kalt und feucht heute in Sandringham, sagte BBC-Reporter Richard Galpin, als sein Sender heute Mittag live zu ihm in den Nordosten von England schaltete. Und das sei wohl auch der Grund dafür gewesen, warum die Queen ihre traditionelle Teilnahme am Neujahrsgottesdienst abgesagt habe.
It's very cold and wet, and I think that's one of the reasons why the Queen decided not to attend the New Year's service.
Aus dem Buckingham-Palast in London hieß es ganz offiziell, die Queen fühle sich noch nicht in der Lage, die Kirche zu besuchen, weil sie sich weiterhin von einer schweren Erkältung erhole. Es handele sich aber nur um eine vorbeugende Maßnahme und es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, erklärte eine Sprecherin des Palastes. Die Tochter der Queen, Prinzessin Anne, sagte nach dem Kirchgang, ihre Mutter fühle sich inzwischen besser. Medienberichten zufolge hat Elisabeth II. Auch heute wie immer an Staatspapieren gearbeitet, die ihr täglich in einem roten Koffer zugestellt werden. Wegen des stürmischen Wetters in Sandringham, 160 Kilometer nordöstlich von London, habe die 90-Jährige allerdings das Haus nicht verlassen wollen. Am Winterwohnort der Queen herrschte heute Dauerregen mit kräftigen Windböen bei 5 Grad Celsius. Die, die im Regen auf die Queen warteten, hatten Verständnis. Offensichtlich gehe es ihr nicht gut, meint dieser Mann. Da könne man nicht von ihr verlangen, dass sie bei so einem Wetter vor die Tür geht.
Obviously, if she's not well, then you don't want to say come out in this weather, do you, you know?
Sie sei zwar ein bisschen enttäuscht, sagt diese Frau, aber es sei verständlich für eine 90-Jährige. Sie sei richtig aufgehoben und sie wünsche ihr nur das Beste für 2017.
A little bit disappointed because the Queen wasn't there, but that is understandable at 90 years of age. She's in the best place. Yes, and I wish her all the best for 2017.
Prinz Philipp, der 95 Jahre alte Ehemann der Queen, der vor einigen Tagen ebenfalls erkrankt war, besuchte dagegen den Neujahrsgottesdienst gemeinsam unter anderem mit seinem Sohn Prinz Andrew. Queen Elizabeth wurde seit inzwischen 12 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Sie hatte die Reise zu ihrem Winterquartier in der Grafschaft Norfolk erst verspätet und per Hubschrauber statt wie üblich per Bahn angetreten. Danach hatte sie den Weihnachtsgottesdienst verpasst, zum ersten Mal seit 28 Jahren. Dass sie auf die Teilnahme an den Gottesdiensten verzichtet, ist ungewöhnlich, weil die Queen auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist und als außerordentlich pflichtbewusst gilt.
Und jetzt zum Sport im Echo des Tages. Nicole Seifert aus der Sportredaktion ist bei mir im Studio. Sie hat das Geschehen heute beobachtet und da ging es nicht nur um Wintersport, sondern es gibt auch Neuigkeiten beim Fußball-Bundesligisten Hamburger Sportverein. Welche sind das denn?
Tja, Ex-Nationalspieler Jens Todt wird neuer Sportdirektor beim HSV. Die Freigabe für den Wechsel bestätigte heute Karlsruhes Präsident Ingo Wellenreuther, Todts bisherigem Arbeitgeber. Peter Knebel war im Sommer 2016 als Sportdirektor des HSV entlassen worden. Die Suche nach einem Nachfolger blieb also lange erfolglos.
Und damit dann doch zum Wintersport. Da ging es heute weiter mit der Vierschanzentournee. Allerdings hat es beim Neujahrsspringen nicht ganz für einen Podestplatz gereicht, oder?
Nein, nicht ganz. Markus Eichenbichler verpasste den Sprung aufs Treppchen, aber nur ganz knapp. Nach einem Wackler bei der Landung reichte es am Ende für Platz 4. Der Ärger war bei Eichenbichler aber ziemlich schnell verflogen.
Ja, natürlich ärgert mich ganz leicht, aber es war so Zwischending zwischen Ärgern und Freuen, weil ich habe gewusst, ich bin trotzdem weit gesprungen und ja, die anderen müssen auch erstmal runter und es kann noch viel passieren und ich bin Vierter geworden, da bin ich echt froh drüber.
Ja, erfreulich aus deutscher Sicht, Stefan Laie wurde Achter. Den Sieg sicherte sich Daniel André Tande aus Norwegen. Kamil Stoch aus Polen wurde Zweiter und übernahm die Gesamtführung nach 2 von 4 Springen. Markus Eisenbichler ist zur Halbzeit in der Gesamtwertung Vierter. Morgen ist dann Ruhetag. Übermorgen geht es weiter in Innsbruck mit der Quali zum dritten Springen.
Aber es gibt ja noch 2 Chancen für einen Podestplatz. Schauen wir in die Schweiz zu den Skilangläufern. Da fand heute die 2. Etappe der Tour de Ski statt. Wie haben denn die deutschen Teilnehmer abgeschnitten?
Ja, gestern noch hatten die deutschen Langläufer beim Auftakt mit 3 Top-10-Platzierungen überrascht durch Sandra Ringwald, Hanna Kolb und Thomas Bing. Heute lief es nicht ganz so gut beim Massenstartrennen. Keine Top-Platzierung, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Markus Augustin berichtet.
Nicht verkorkst, aber auch nicht optimal ins neue Jahr gestartet. Nach dem ordentlichen Tourauftakt am Silvestertag schafften die deutschen Damen im 5-Kilometer-Massenstartrennen keine Top-10-Platzierung. Allerdings konnte sich Nicole Fessel, von den hinteren Plätzen gestartet, noch bravourös auf Rang 12 nach vorne kämpfen. Siegerin der 2. Tour-Etappe wurde die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg. Als bei den Männern um die Topplätze gekämpft wurde, waren die deutschen Läufer ebenfalls nur in der Beobachterrolle. Bester Deutscher über die 10 Kilometer war Tim Czarnka als 24. Klingt eigentlich nicht berauschend, war aber respektabel, nachdem er von der hinteren Position gestartet mehr als 40 Plätze gut machte. Wie schon am Vortag gewann der Russe Sergej Ustjugov souverän vor 3 Norwegern und baute seine Führung im Gesamtklassement weiter aus.
Ja, 2 von 7 Etappen sind jetzt bei der Tour de Ski also absolviert. Übermorgen und morgen macht die Tour de Ski dann Station in Oberstdorf.
Dankeschön, Nicole Seifert. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.